Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir sind in der Themenreihe «Endlich frei». Der Adrian hat uns letztes Mal ins Thema reingenommen, «Frei vom Gesetz». Und diesmal geht es weiter, «Frei von Sklaverei». Ich hoffe, dass ich euch ein paar Gedanken weitergeben kann, die auch für euer persönliches Leben von Nutzen sind. Im ersten Moment denken wir natürlich, wenn es ums Thema Sklaverei geht, denken wir an die wirklichen Sklaven, die irgendwo auf dieser Welt wirklich versklavt sind, sei es, dass sie irgendwo Arbeit leisten müssen. Oder Sexsklaven, auch ein ganz grosses Thema. Ich habe kurz gegoogelt und geschaut, wie viele Sklaven es heute gibt. Und es gibt so einen World Index, Sklavenindex. Das wird erhoben von einer australischen Organisation. Und man hat auch jetzt im Jahr 2017 hat es 46 Millionen Sklaven auf dieser Welt in 167 Ländern. Also es ist immer noch ganz, ganz ein grosses Thema. Aber heute geht es um eine andere Form von Sklaverei. Am Schluss von dem Trailer, den wir vorhin gesehen haben, ist ganz kurz der Vers eingeblendet worden. Und ich glaube, den Trailer mit drei Mal müssen schauen, hier in der Gemeinde, bis ich dann den ganzen Vers hatte. Aber darum jetzt hier in aller Ruhe, für alle nochmal, ganz, ganz ein wichtiger Vers. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wieder durch ein Joch der Sklaverei belasten. Genau um das geht es. Das ist auch das, was Roland in die Einleitung gesagt hat. Der Typ hat zwar frei gewesen, hat Kettler mitgenommen, die Handschellen, ist aber noch ein Glied drüber runter, ist er schon wieder irgendwo in der Handschelle gewesen und so behindert gewesen, also in seinem Tun. Ich mache jetzt ein paar Einführungen und der Tipp, wie man eigentlich immer frei bleiben kann oder in dieser Freiheit leben kann, der kommt erst in den letzten zwei Folien. Also ihr könnt jetzt eigentlich ganz entspannt zurücklehnen, könnt sagen, oh, gut, ich warte. Ich sage euch auch, wie viele Folien das sind. Ich habe extra die Nummern eingesetzt. Wir sind jetzt bei Folie 2, Folie 17 und 18. Dort müsst ihr dann einfach wieder kurz da sein. Und das ist einfach mein persönliches Rezept, das ich euch weitergebe. Und zwischendrin kommt jetzt einfach, ja, das, was ihr jetzt sogar gesehen. Das Thema, das wir heute haben, fängt bei Galater 3, 26 an. Und geht dann so ein Kapitel 4 rein, für die, die Bibel hier haben. Im Galater 3, 26 steht, denn ihr alle seid Söhne und Töchter Gottes durch den Glauben in Christus Jesus. Und der nächste Vers, denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Ich denke, das ist ganz, ganz entscheidend, dass wir dürfen wissen, durch das Erlösungswerk von Jesus Christus sind wir alle frei geworden. Und wir sind alle Söhne, Töchter von Gott. Wir dürfen alles Königskind sein. Wir gehören zur Familie Gottes. Ich denke, das ist ganz etwas Entscheidendes. Warum schreibt das der Paulus hier, der Galater? Wir dürfen wissen, der Paulus hat den Brief hier an Galater in ganz, ganz grosser Besorgnis geschrieben. Man hat dort so ein bisschen Einfluss gehabt. Und zwar hat man den Leuten gesagt, Judaisten. Das Wort sagt ja schon recht viel. Und die haben den Heidenchristen dort in Galatien gesagt, hey, ihr solltet jetzt wieder das Gesetz einhalten, die sogenannte Tora. Das sind die mosianischen Gesetze. Adrian hat es letztes Mal erwähnt. Das sind über 600 verschiedene Normen und Regeln, die man einhalten muss. Und ganz wichtig, tun euch beschneiden. Das sind die zwei Sachen, die sie gesagt haben. Und ganz klar, ist eigentlich ein Irrlehr. Weil sie haben gesagt, die Irrlehr ist, es braucht nicht nur Jesus, sondern es braucht Jesus und das Gesetz. Und dann sind wir frei. Das ist eigentlich das, was sie dort gesagt hat. Und aus dem heraus hat dann Paulus auch den Brief geschrieben an Galater. Und ich habe noch ein Gesetz kurz angeschaut, weil wir haben gerade vor letzten Monaten einen neuen Wachhofen bekommen. Der Wachhofen, eine neueste Generation jetzt, oder? Voll digital alles. Ich kann jetzt auch mit dem Handy ein- und abschalten. Aber ganz wichtig auch, der hat eine Sabbatsteuerung. Und eine Sabbatsteuerung. Das heisst, ganz gut, ihr wisst ja, schnell zurück, mache ich schnell eine Klammer auf, wo man die Stiftshütte gebaut hat, hat es insgesamt 39 Tätigkeiten gegeben, die man in der Tora aufgeschrieben hat. Die 39 Tätigkeiten, das sind alles Tätigkeiten, die man am Sabbat nicht machen darf. Und eine Tätigkeit ist Feuer entfachen. Und aus dem Feuer entfachen gibt es natürlich jetzt ganze Ziele, die man heute nicht machen darf. Und eins ist Licht machen, weil das ist Feuer entfachen. Licht abschalten, ist Feuer ablöschen. Und da gehört der Strom dazu. Und eine Sabbatstörung jetzt beim Bachofen heisst einfach, ich stelle den Bachofen ein, am Freitag vor Sonnenuntergang, und dann läuft der durch, konstant bei 90 Grad. Das heisst, aufmachen und Zeug kochen und backen dürfen schon, aber der Bachofen muss natürlich laufen. Was ich nicht machen darf, ist ein- und abstellen. Einfach. Und so gibt es natürlich auch beim Herd. Es gibt, meine, mit dem Licht ist sowieso kein Thema, das kann man alles steuern, oder? Aber ihr könnt euch vorstellen, wie das für einen Stress war, früher all die Gesetze und die Normen können einzuhalten, einen riesigen Erwartungsdruck, einen riesigen Leistungsdruck auch, weil die Judaisten, die haben sich ja auch gegenseitig beobachtet und haben gesagt, hey, wow, Roberto, du hast Licht eingeschaltet oder Feuer gemacht am Sabbat, geht nicht. Ja, ich meine, ich selber auch, ich bin auch mal jung, ich bin mit 10 zum Glauben gekommen. Und habe gemeint, wow, ich muss jetzt da mindestens jeden Tag einmal die Bibel lesen, beten. Und wenn ich es mal nicht mache, ist es das Problem. Oder? Und der Leistungsdruck, aber dann auch natürlich kombiniert mit der Geschichte, hey, ich habe jetzt jeden Tag die Bibel gelesen, ich habe jeden Tag fleissig gebetet. Jetzt erwarte ich aber auch von Gott quasi, dass er irgendetwas, wenn ich krank bin, mich heilt oder irgendein süßes Wunder wirkt, so wie es jetzt Alex vorne erzählt hat. Und ich glaube, ich habe mich heute die Woche mit jemandem austauscht, der auch der hat den Druck heute noch gehabt. Und was ihm sehr geholfen hat, als ich ihm gesagt habe oder als er gehört hat, hey, am Schluss sind nicht die anderen, die über mich richten. Es sind nicht ihr, die am Schluss sagen, die entscheidend sind, was ich da gemacht habe, was ich da gesagt habe. Am Schluss ist nur entscheidend, was Gott über mich denkt und was Gott über mich urteilt. Und das gibt auch schon mal, einfach möchte ich sagen, eine riesige Freiheit und eine riesige Entlastung, wenn ihr das wissen dürft. Gott will nicht den Leistungsdruck von euch und Gott möchte nicht, dass er den Menschen gefällt und alles macht, was die von euch erwartet. Sondern am Schluss ist entscheidend, was Gott über euch urteilt. Und das kommt hier in dem Vers sehr, sehr gut schon zum Tragen. Interessant, noch kurz hier der nächste Vers, da geht es noch um Taufe, auch ganz, ganz ein wichtiges Thema. Nach der Bekehrung, nachdem wir Jesus angenommen haben, unser Leben kommt Taufe. Und da steht im Absatz 2 oder im zweiten Teil vom Vers, ihr habt Christus angezogen. Das ist übrigens der Vers, den man als Grundlage nimmt in der Kirche mit diesen weißen Taufkleidern. Die weiße Farbe ist Symbol für Christus. Darum hat man früher noch, zum Teil auch heute noch in der Babistengemeinde, legt man weisse Taufkleider an. Säuglinge, die man in der Landeskirche tauft, tun meistens ein weisses Taufkleid an. Das ist übrigens zurückzuführen auf den Vers hier. Ich selber habe natürlich auch noch ein weisses Kleid an, als ich getauft wurde, wie in Sulgen. Ja, einfach, das ist eigentlich der Vers, wo man sich darauf bezieht. Wir haben Jesus angezogen und das war einfach noch ein Symbol mit dem weissen Kleid. Interessant ist auch noch, oder was mir noch aufgefallen ist in der Vorbereitung, Taufe ist für alle. Taufe ist für Männer und Frauen. Die Beschneidung, die ich vorne angetönt habe, aus der Tora raus, die war nur für Buben und Männer gewesen. Und da ist auch im Neuen Bund, da gehören alle dazu, Frauen und Männer, alle können sich taufen lassen und nicht nur irgendjemand speziell oder irgendeine Personengruppe. Dann hat der Paulus gesagt, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr seid einer in Christus Jesus. Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Paulus nimmt hier die Gegensatzpaar, Jude, Griech. Ist ganz, Warum hat er Jude und Griech gehabt? Es hat Griechen gegeben zu dieser Zeit, die haben sich konvertiert zum Judentum. Das hat man können machen. Die Griechen haben dann probieren, die Gesetze einzuhalten und nach denen zu leben und quasi gute Werke zu tun und so vorwärts zu kommen. Das hat aber nicht gelangt, weil ein Griech, auch wenn er konvertiert ist, der ist nie unter dem Segen gestanden nach der jüdischen Lehre von den Stammvätern. Also auf der Segensspur vom Abraham, und darum kommt noch nicht das Wort Abraham noch, ist ein Jude, auch wenn er sich konvertiert hat zum Judentum, nie gestanden. Er hat zwar nicht Werk tun, aber eigentlich hat es nicht ganz gelangen. Und da ist ganz entscheidend, dass eben mit Jesus gehören wir alle dazu. Wir sind alle einer in Jesus Christus und nicht nur irgendwo eine Gruppe. kommt doch ein komplizierterer Vers. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, unterscheidet er sich nichts von einem Sklaven, obwohl der Herr über alles ist, sondern er ist unter Vormündern und Verwaltern, bis der zum Vater festgesetzten Frist. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Was meint da der Paulus? Normalerweise wird man ja zum Erb, wenn jemand stirbt. Und solange wir das Erb nicht antreten können, sind wir noch nicht Erb. Jesus ist aber mit dem Tod von Jesus Christus und seiner Auferstehung, sind wir alle, die ihn angenommen haben, zu Erbe geworden. Wenn wir ihn aufnehmen. Wir können das Erbe ausschlagen und sagen, wenn wir nicht, und dann weiterhin unter Sklaverei oder Knechtschaft leben. Aber wir haben das Angebot, dass Gott uns annimmt. Und was der Paulus so, er redet ja zu den Leuten von Galatien, sagt, ihr seid eigentlich alle noch unmündig. Ihr habt das Werk von Jesus noch nicht angenommen. Weil euch muss man quasi sagen, was ihr zu tun und zu lassen habt, oder? Und ihr habt das Gefühl, wenn ihr das macht, dann werdet ihr nachher gerecht vor Gott. Und das geht nicht auf. Sondern wir dürfen alle Erben von Gott sein. Wir dürfen seine Kinder sein. Interessant ist auch noch, er sagt da, der Galater, ihr seid eigentlich unter Vormünder und Verwalter. Und zu dieser Zeit ist ein Vormund und ein Verwalter ist nicht zuständig gewesen, dass das einmal geregelt wird mit dem Erb. Sondern Vormund und Verwalter ist quasi für seine Zöglinge, die er hatte, verantwortlich gewesen, dass sie genug zu essen hatten. Also für das leibliche und geistliche Wohl. Bedeutet auch wenn Galater noch unmündig war, Gott hat trotzdem für sie gesorgt. Gott war trotzdem herum, auch wenn sie noch unmündig war. Im Zusammenhang mit der Freiheit und endlich frei ist natürlich auch der Römerbrief, Kapitel 6, ganz eine entscheidende Geschichte. Im Römer 6, die Verse 6 und 7 lesen wir. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Jesus hat uns frei gemacht. Jesus hat uns befreit von der Sünde. Und wir sind wirklich frei geworden. Interessant ist aber, und das hat mich auch schon im Vorfeld von dieser Predigt beschäftigt, im Vers 16 sagt er, ihr seid zwar frei, wisst ihr nicht, dass ihr, wenn ihr euch zur Verfügung stellt, als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht. Entweder Sklaven der Sünde zum Tod oder Sklaven der Gerechtigkeit. Ja, was ist jetzt noch? Jetzt sind wir eigentlich befreit, sind nicht mehr Sklaven von der Sünde, von unseren Süchten und allen, aber jetzt sind wir Sklaven von der Gerechtigkeit, vom Gehorsam. Was meint da der Paulus mit dem? Oder was will er da sagen? Ich denke, er hat das vor allem gebraucht, auch das Wort Sklave zur Veranschaulichung. Sklave hat auch im übertragenen Sinn eine andere Bedeutung, einen positiven Sinn, dass man sich voll einer Sache hingibt, voll in das hineinsetzt. Also das kann man auch mit Pikredia nachschauen. Das ist die übertragene Bedeutung. Und Paulus hat sich ja auch voll in die Sache für Jesus hingegeben und ist mit aller Kraft und Power ist er dem Jesus nachgefolgt. Und ich denke, das meint er mit dem. Was aber auch noch wichtig ist, ist auch ein Titel gewesen, Sklave Gottes. Wo der Paulus zuerst mal gereisen ist und zuerst mal einen Fuß auf europäischen Boden getreten hat, da haben Dämonen nicht so Freude gehabt. Und dann haben sie durch eine gewisse Macht, könnt ihr nachlesen in der Apostelgeschichte 16, haben die Dämonen durch die Macht geredet, ihr aber seid Sklaven Gottes. Und ihr, mit ihr ist gemeint der Paulus und der Barnabas. Und das ist nochmal zweimal passiert. Also haben ihm Dämonen eigentlich den Titel gegeben. Also zum einen, im positiven Sinn, dass er sich voll für die Sache hingegeben hat. Aber auf der anderen Seite ist auch ein Titel, den ihm Dämonen gegeben haben. Beim Paulus. Der Paulus, insgesamt findet man das 5-mal im Neuen Testament, wo er sich als Sklave oder Knecht von Gott bezeichnet tut. Ein bisschen später, 2 Kapitel später, haben wir dann wirklich den wunderbaren Vers oder die drei Verse, wo Paulus da schreibt. Wenn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei. Ganz wichtig, da sehen wir eigentlich eben, es gibt nicht eine neue Sklaverei, sondern wir sind befreit. In der ihr wieder Angst haben müsst. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Jetzt können wir zu Gott kommen und ihm sagen, aber lieber Vater und nicht der Gott, der uns da irgendwo möchte plagen. Gottes Geist selbst gibt uns die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Als seine Kinder sind wir, gemeinsam mit Christus, auch alle Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, werden wir einmal auch seine Herrlichkeit mit ihm teilen. Wunderbarer Vers aus dem Römer 8, 15 bis 17. Ja, auch wenn wir befreit sind und wenn wir die Zusage haben, geht nicht immer alles geradeaus. Und zwischendrin habe ich heute auch ein kurzes Video mitgenommen, wo wir noch abspielen. Da seht ihr den Mike Fanning. Der Mike Fanning ist ein Surfer, also auf der Welle. Etwas, was ich auch gerne machen würde, aber natürlich nicht kann. Wir haben da auch kein Meer. Er ist dreimal Weltmeister geworden, ist in Australien. Und ich zeige euch jetzt nochmal das Video, da seht ihr, was mit ihm passiert ist.
Sekunden vor dem Strand der Jeffreys Bay in Südafrika. Ein Hai hat bei einem internationalen Surfwettbewerb vor laufenden Kameras einen Sportler angegriffen. Der australische Surfer McFanning blieb bei der Attacke unverletzt. Er konnte den Raubfisch durch mehrere Tritte abwehren und sich zunächst auf sein Brett retten. Nach einer erneuten Attacke stürzte er zurück ins Wasser. Schnell herbeigeeilte Aquascooter brachten ihn und einen weiteren Surfer in Sicherheit. Ich habe da gesessen und wollte mich gerade bewegen. Dann merkte ich, dass etwas nach meiner Surfbrettleine schnappte. Ich bin dann instinktiv weggesprungen und dann kam es an mein Brett und ich habe getreten und geschrien. Hast du Zähne gesehen? Bist du gebissen worden? Ich sah Flossen, keine Zähne. Ich habe auf die Zähne gewartet, als ich schwamm. Der Haiangriff ereignete sich während des Finales des internationalen Wettbewerbs. Der Veranstalter brach den Wettkampf nach dem Zwischenfall ab. Fanning und sein Konkurrent Julian Wilson teilten sich Punkte und Preisgeld. Jeffreys Bay ist einer der berühmtesten Surfspots der Welt. Er ist bekannt für seine Wellen, aber auch für die zahlreichen Haie.
Was wir hier gesehen haben, ist ganz etwas speziell. Also der hat eigentlich ein Wunder erlebt. Hat er nachher auch gesagt, in einem zahlreichen Interview, das er gegeben hat, ist ein Wunder passiert. Oder? Er ist nicht angegriffen worden. Was aber erstaunlich ist, 6 Tage später war die nächste Competition. Er ist wieder ins Meer, er ist wieder surfen, er ist wieder in die Welle und er ist wieder von einem Hai angegriffen worden. Und er ist wieder unverletzt geblieben. Und ich glaube, also ich kann nur von mir reden, spätestens dann hätte ich gesagt, hey, wow. Aus dem Aus, fertig, oder? Ich gehe nie mehr ins Meer. Ich habe es gesehen, oder? Ich meine, ich habe es zweimal überlebt und ich habe meine beiden Beine, meine Arme und alles und ich gehe jetzt nicht mehr ins Meer. Der Typ hat aber weitergemacht. Und er hat auch gesagt, in einem Statement, ist auch auf Instagram und überall natürlich, kann man es nachlesen, hey, jetzt aufzuhören mit Surfen wäre mein grösster Fehler vom Leben, oder? Und wenn ich gedacht habe, oder im übertragenen Sinn, wir sind ja zum Teil auch so ein Haifischbecken, oder? Wir sind unterwegs als Gläubige und sind auch ausgesetzt diversen Gefahren, oder? Und wichtig ist einfach wirklich, dass wir dranbleiben, dass wir auch wieder reingehen. Wir haben vor ein paar Sündungen hat Adrian über Menschenfurcht predigt und mir ist das sehr nahe gegangen, also Adrian auch gesagt, weil das ist etwas, wo ich auch darum kämpfe, oder? Irgendwie zu herzustehen und zu sagen, du, Alex ist es kein Problem, aber bei anderen, oder? Sage ich bin gläubig und was haltest du von Gott? Oder für Leute zu beten, oder irgendwo, wenn man da irgendwo an der Kasse steht und das Gefühl hat, die Kassierin hat jetzt wirklich Rückenweh und jetzt denken, es ist da irgendwo Weihnachten und so, ne? Und ein paar Leute. Und jetzt wirklich herzukommen, für die Frau zu beten. Und nachher auch dann die Erwartung hat, dass dann auch etwas passiert, oder? Was passiert dann, wenn nichts passiert? Das sind alles natürlich auch Gedanken, die ich mir mache, oder? Und Ich kann ja nur sagen, es braucht Überwindung. Auch bei mir braucht es jedes Mal wieder Überwindung. Oder als ich da in der Firma, wo ich war, vor einer Gebetsgruppe angefangen habe, hat gesagt, hey, du da von der Geschäftsleitung, kannst doch da nicht mit den normalen Leuten, also mit deinen Mitarbeitern da beten, oder? Und ich habe es gemacht, oder? Und in der heutigen Zeit, es ist extrem gut angekommen, weil irgendwo haben dann die Leute auch gemerkt, hey, wir können beten, und heute sind die Leute wirklich auch offen. Wenn es jemandem nicht gut ist, wenn irgendjemand den Rücken weh hat oder Schmerzen hat, auch wenn sie gläubig sind, wir können für die Leute beten, und in den meisten Fällen kommt es auch wirklich sehr gut raus. Klar, hindurch haben wir immer Gerüchte, heisst, bei mir hat es auch geheißen, also ich habe das nie direkt gehört, aber der Weibel will aus der Firma Kirche machen, aber ist eigentlich auch noch ein schönes Kompliment, oder? Ja, ich möchte euch da einfach Mut machen, so wie er jetzt einfach auch da unterwegs war mit dem Surfen und zweimal wirklich da mit Haiangriff entgangen ist. Er ist übrigens jetzt zurückgetreten, aber er hat nichts mit diesen Haiangriffen zu tun, sondern er hat einfach gefunden, jetzt habe ich es gesehen, er ist auch schon ein bisschen älter. Also älter ist jetzt 36. Und, aber so etwas kann man eben auch noch gut, könnte man auch gut nach meinem Alter machen. Genau. Aktuell suche ich noch einen Lehrgang Digital Finance und schaue so ein bisschen, was so in der ganzen Welt von der Digitalisierung, was so neue Geschäftsmodelle sind, was abgeht. Und eine von den 300 Folien, die wir letzten Samstag oder am Samstag vor einer Woche gezeigt haben, war diese Folie gewesen. Da geht es ein bisschen darum, was sind die neuen Formen von Leadership, was braucht es jetzt in der heutigen Zeit von der Digitalisierung, was sind für Führungsprinzipien gefragt. Und da habe ich mir unabhängig und ich denke, ja, die Folie, das Bild, da kannst du nehmen, da kannst du gerade für die Predigt integrieren. Bin ich nachher aber dann gleich noch schnell gegoogelt und denke, ja, wo hat er das her? Und ich möchte euch sagen, es ist im Fall von einer amerikanischen, also in den USA hat jemand eine Predigt gehabt zum Thema biblische Führungsprinzipien und da ist das Bild drin gesehen. Und da hat mich irgendwie auch noch sehr gefreut. Und es ist genau da, um da geht es. Es geht nicht, Jesus ist da der Boss und sagt so und so und da, sondern Jesus ist der, der vorausgeht, der in der dienenden Haltung, der mit uns am gleichen Strick zieht, die gleiche Mission hat wie wir. Wir dürfen ihm nachfolgen. Und er geht als Vorbild in einem wertschätzenden Prinzip voraus. Und mich hat es, klar, wenn ihr Zeitungen lesen und alles, habt das Gefühl, ja, das ist ein bisschen alles ist heute irgendwo nicht so aktuell und es geht eigentlich in den Firmen, gerade in den grossen amerikanischen, total anders zu und her. Aber auf der anderen Seite sehe ich da bei der neuen Generation, sind die Prinzipien, wo wir miteinander als Team, Vertrauenskultur und miteinander helfen und dienen, sind wieder ganz total in. Ich bin selber noch aber ehrenamtlich in so einem Start-up, wo ich die Leute beraten tue. Und die sind genau auch so unterwegs. Und mich freut das mega. Und es zeigt mir auch, dass die biblischen Prinzipien, und es gibt so, wäre eine separate Predigt, wie Jesus geführt hat, dass die hochaktuell sind. Aus Thema vom Geben. Wir kennen es vom Zehnten, wir kennen den Zehnten und Gott hat auch versprochen, dass wenn wir etwas geben, dass etwas zurückkommt. Es ist aber auch dort nicht so, zuerst warte ich mal, bis Gott etwas gibt und dann gebe ich es, sondern es sollte eigentlich umgekehrt laufen. Wir geben und Gott wird uns segnen. Ich habe bei der Firma, wo ich vorne war, haben wir grosse Wertschriften-Deals gemacht und ab und zu hat es ein bisschen Flaute gehabt und der Eigentümer, er kommt zwar aus dem jüdischen Kulturkreis, war aber nicht gläubig. Und er hat gesagt, du Patrick, kein Problem, wir brauchen wieder mal einen grösseren Deal. Und dann hat er einfach einen grösseren Betrag gespendet. Irgendeine Organisation in Israel. Und ich kann euch sagen, es ist jedes Mal innerhalb von zwei Wochen, haben wir wieder einen Mega-Deal gehabt. Und er hat selber, obwohl er nicht gläubig war, gesagt, das ist im Fall nur, weil ich dort wieder etwas Gutes zu tun habe, weil ich etwas gespendet habe. Darum ist nachher, haben wir das Business bekommen. Und da auch, ist ja eigentlich auch ein biblisches Prinzip. Oder? Man glaubt daran und dort, selbst er, der nicht gläubig war, hat das immer wieder dürfen erleben. Um was geht es denn? Und eben zu uns aus dieser Negativspirale, oder wenn es uns nicht gut geht, oder wenn es schief läuft, dann haben wir oft auch so ein bisschen auch ich selber, Gedanken, die nicht so gut sind über Gott und Jesus. Und ich habe mir da einfach ein paar Sachen aufgeschrieben, wo wir, sagen wir jetzt mal, im Schnellzugstempo durchgehen, aber die schon noch wichtig sind. Manchmal haben wir das Gefühl, dass Gott total weit weg ist von uns und dass ich ihm komplett egal bin und dass er mich nicht hört. Es gibt aber x Bibelverse, und ich habe jetzt nicht alle aufgeschrieben, aber wo Gott verheißt, dass er sich ganz, ganz eine enge Beziehung mit uns wünschen tut, dass er näher möchte sein und er ist nicht weit weg. Manchmal haben wir das Gefühl, er ist gleichgültig, gefühlslos und lässt uns einfach da in unserem Schlamassel rein. Aber Gott sagt, ich bin gütig und mitfühlend und ich weiß, was du brauchst. Dann haben wir vorhin eben den Boss gesehen, der sagt, hey, streng ist und fordernd ist und sagt, was wir alles zu machen haben. Er ist aber einer, der sich uns annimmt, voller Freude und Liebe ist. Dann haben wir manchmal das Gefühl, wir beten allein, wir hören nichts, Gott ist abwesend, hat uns vergessen, keine Zeit. Gott sagt aber, er ist immer bei uns, egal wo wir sind, egal wo wir stehen, er kümmert sich um uns. Dann haben wir manchmal das Gefühl, Gott ist wütig, oder wenn wir vielleicht irgendwo etwas verbockt haben. Aber Gott sagt, hey, ich bin geduldig. Ich bin nicht schnell zornig. Und ich bin unendlich lieb zu denen, die mir sein Vertrauen schenken. Adrian hat das letzte Mal ein bisschen ausgeführt. Er hat auch das Gefühl, Gott ist jemand, der mir jeden Spass verbieten will. Gott vertraut uns. Gott schenkt uns auch sein Vertrauen. Er erwartet aber auch, dass wir ihm vertrauen. Und er wünscht uns ein erfülltes Leben. Ein Leben mit Lebensqualität und nicht ein Leben, wo nur Stress, Leistungsdruck und Erwartungsdruck ist. Gott ist auch nicht jemand, der uns möchte kontrollieren oder manipulieren. Gnot hat jetzt ein paar Mal, haben wir es in den Versen gesehen, Gott ist gnädig und barmherzig und ich darf auch mal scheitern. Wichtig ist auch, wenn jeder von uns scheitert, dass man aber auch seine Vergebung annimmt und ihn auch wiederum Vergebung bittet. Ich möchte auch noch ein Zeugnis geben und geht ein bisschen dahin, auch, wo der Alex vorhin gegeben hat. Und mir ist noch der Vers ganz, ganz wichtig geworden. Wie ihr wisst, bin ich ja schon länger auf Jobsuche. Und ich habe einen guten Kollegen, wo ich auch in einer Stiftung mit ihm unterwegs bin. Und er ist Heimleiter von einer grösseren Geschichte hier in der Region Winterthur. Es sind so 5 Alters- und Pflegeheime. Und er hat eigentlich das Gefühl gehabt, er ist auch gläubig. Wow, Patrick, hey, du bist genau der Nachfolger, den ich brauche. Er wird jetzt dieses Jahr pensioniert. Und ich bin mit ihm einen Weg gegangen, über ein Jahr. Also das ist noch, als ich schon am letzten Arbeitgeber war, haben wir zusammen gebetet, sind den Weg gegangen, haben den Weg eigentlich auch vorgesetzt und wir sind beide der Meinung gewesen, wow, ist gut. Ob ihm ist ein Stiftungsrat mit 8 Leuten aus verschiedenen Gemeinden der Region Winterthur. Und die haben natürlich auch noch etwas zu sagen. Dann hat man das, ich habe gesagt, ich will das super aufgleisen, dass er den Job ausschreibt und dass wir das sauber machen. Das hat er gemacht. Das hat wunderbar funktioniert. Ich habe auch die Gespräche gehabt, bin auch geschnuppert, ich halte die Heim, bin ich dort mit den Leuten geredet, also mit den Heimbewohnern. Ich kenne es, ich habe es früher auch gemacht, ich bin Militär, bin ich oft im Pflegeheim gewesen und habe die Leute auch gepflegt und gewaschen und zu essen gegeben. Also von dem her war es für mich nicht ganz, ganz abwegig gewesen. Und trotzdem sind wir ein gutes Ding gewesen. Vor 2-3 Wochen habe ich auch schon vom Stiftungsratspräsidenten einen Arbeitsvertrag bekommen, so also einen Entwurf, noch nichts fix, und gesagt, ja, ist gut. Und dann ist es eigentlich darum gegangen, dass es noch Mittwoch vor einer Woche eine Schlussbesprechung gibt am Abend, wo man sagt, so noch ein Gesamtstiftungsrat, so, ja, dass die mein Gesicht auch mal noch gesehen haben. Oder? Das habe ich gemacht, ich bin dann dort hin, so Abend um 8 Uhr. Und ja. Dann haben die da nach einer Stunde wieder Auskunft gegeben, geredet, alles gut gewesen. Und am nächsten Tag habe ich dann am Nachmittag vom Präsidenten das Telefon bekommen und der hat gesagt, ja, Herr Weibel, tut uns leid, wir haben uns für jemand anderes entschieden. Und das ist schon noch brutal gewesen, weil auch jetzt auch für meinen Kollegen, wir hätten nie mit dem gedacht, oder? Und wir sind eigentlich wirklich davon ausgegangen, hey, sind auch bei mir andere Türen zugegangen und für uns war es immer so gewesen, wow, ist genau so, kommt gut, oder? Aber gleich, Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Und nachher bin ich da Mittwochmorgen, also das ist jetzt letzte Woche, nein, diese Woche, Mittwochmorgen, bin ich ins Unternehmergebet auf St. Gallen. Das sind etwa 30 Leute, die zusammen beten. Und nachher tut man sich so aufteilen in kleine Gruppen. Ich habe dann da in der kleinen Gruppe auch gesagt und dann hat jemand den Vers gegeben. Und der Vers heißt: Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und ich denke auch, ich habe mich das Stück weit natürlich auch eher, wir haben uns auf den Verstand, auf unsere menschlichen Gedanken verloren und haben gedacht, wow, genau so geht es und so geht es durch. Und Gott möchte aber für uns, dass wir ihm komplett vertrauen. Und ja, und er wird uns schon recht führen. Und irgendwann kann man dann mal in den Rückspiegel schauen und sagen, ist auch gut gewesen, dass es so gegangen ist. Und wenn ich dann möchte anschliessen, da, wo Alex vorne gesagt hat, das habe ich genau auch erlebt. Die drei Leute haben für mich intensiv gebetet, die haben mich gesegnet. Und ich kann euch sagen, ich bin noch nach Hause, bin noch mit dem Hund gelaufen und ich habe irgendwo die Kraft und den Frieden gespürt, wo ich, also ich mag mich jetzt gerade erinnern, die letzten paar Jahre, wo ich so etwas gespürt habe. Und da ist einfach auch Gott sei Dank, wo irgendwo zwei, drei Leute für einen betet oder wo er miteinander betet. Bei dir sind es 30 gewesen, oder? Da ist einfach eine brutale Macht, also eine gute Macht, oder? Und ich habe das dafür gespürt und ich möchte einem Mut machen, wenn ihr auch irgendwo in so einer Talsohle sind oder irgendwo denken, ist alles scheiße. Dann nicht nur allein beten, sondern fragt doch jemand oder zwei Leute, die für euch beten. Und ihr werdet gesegnet werden und ihr werdet etwas spüren. Also, ich kann es nur von mir sagen und ihr habt es vorhin von Alex gehört. Nehmt das in Anspruch oder geht auch nachher da. Es ist immer auch Zeit fürs Gebet. Nehmt das Gebet in Anspruch und lernt für euch beten. Das ist ganz, ganz wichtig. Und auch jetzt, der Roland hat es noch, ich möchte es antun, oder? Auch ihr als Gemeinde sind ja unterwegs mit grossen Projekten, wo wir da sind. Oder? Etwas möchte ich noch ergänzen, das ist mir auch noch ganz wichtig. Jetzt, die Absage, das ist ja logisch, ich bin auch nur ein Mensch. Nach dieser Absage bin ich brutal pissed off gewesen und gefunden, hey, wow, so geht das nicht, oder? Nicht mit mir. Aber ich habe das nicht gesagt. Ich sage dann meistens, ich muss eine Nacht, zwei drüber schlafen. Wir haben auch miteinander wieder gebettet. Und ich möchte auch sagen, ich habe noch einen auch. Einen Dankesbrief gemacht, also nicht einen Dankesbrief, ein Dankesmail am Präsidenten und die Leute, die involviert sind, haben gedankt für den Prozess, den sie mit mir gemacht haben. Und haben sie gesegnet, haben gesagt, ich wünsche ihnen alles Gute, gutes Gelingen, auch mit der neuen Person, die sie jetzt hier gewählt haben. Und man sieht, uns sieht sich ja im Leben immer zweimal. Und das ist auch noch, denke ich, ganz etwas Wichtiges. Das ist auch etwas, was wir hier gemacht haben, als Gemeinde, wo wir ich habe die Geschichte jetzt auch schon zwei, drei Mal gehört. Wir haben auch mal gedacht, vor 12 Jahren, wir gehen hier hin, wir mieten den Raum, oder? Und es hat nicht geklappt, wo der Roland und der Dani rüber sind und wollten unterschreiben. Und jetzt sind wir noch mal 10 Jahre bei der Post gewesen, oder? Wir haben auch riesige finanzielle Aufwendungen gehabt. Ich meine, die Miete eben hat jedes Jahr 85.000 Franken gekostet, oder? Auch Leute geben, die sich voll auf den Verstandesmäßig haben und sagen, also, ist nicht gut. Oder? Ja, wir bleiben in den Kapellen und warten und schauen für etwas anderes und haben es gewagt. Und so geht es jetzt auch weiter. Die nächste Mitgliederversammlung, wenn es dann darum geht, die stellen Prozent. Oder? Jetzt haben wir gesagt, ja, wir möchten nicht nur irgendwo 50%, sondern wir gehen vielleicht auf 80-100% für einen neuen Pastor. Verstandesmäßig. Der Hans und ich würden auch sagen, ja, oder? Aber wir sind ja so gesegnet worden. Und auch letztes Jahr, das könnt ihr dann auch noch mit der Mitgliederversammlung, oder? Wir haben einen Überschuss gehabt, wo man nie gedacht hätte, oder? Im Gemeindehaushalt, oder? Und in dem Vertrauen gehen wir weiter. Und ich sage, wenn das die richtige Person ist, die da zu dem Team, das wir schon haben, zu der Ariana, zum Adrian, wo wir schon angestellt haben, wenn das die Person, wenn das ein guter Fit ist und die passt, dann bin ich überzeugt, wird Gott uns auch das Geld schenken. Das ist mir ganz wichtig. So, und zum Schluss, dass wir hier da Zeit einhalten, noch ein Zitat, das ich euch mitgeben möchte auf den Weg, das ihr vielleicht auch nachher im Kaffee noch diskutieren könnt, wenn es um Vertrauen geht. Ich denke, Gott hat für uns, jeder hat ein Urvertrauen hineingeschenkt. Wir gehen davon aus, dass die Decke hebt. Wir gehen davon aus, wenn wir auf der Straße sind, dass uns der Autofahrer entgegenkommt, nicht in uns hineinfährt. Und der beste Beweis, wenn wir jemandem möchte, das Vertrauen schenken, ist, ob du jemandem vertrauen kannst oder nicht, ist, dass du ihm vertraust. Und mit dem möchte ich schließen. Amen.